Deutschlandfunk Kultur Hörspiel.
Über Abwesendes begann ich unvermittelt an einem Abend nachzudenken, an dem das Licht ein flach gewelltes Meer noch einmal weiß aufglänzen ließ, bevor es schließlich abdunkelte und hinterrücks der Erdschatten aufstieg, Dämmerungsstrahlen nach sich ziehend, um mich zu fragen, was diese Phänomene eigentlich über die untergegangene Sonne verraten. Und weiter, was sich in zurückgelassenem, Hinterbliebenem, an Fortgegangenem, Verlorenem bewahrt.
Inventur des Sommers von Raoul Schrott. Hörspielbearbeitung und Regie Katja Langenbach.
Das Absente erschien so zunächst in einem Zwischenraum, in dem etwas noch nicht ganz verschwunden ist, Reste seiner noch aufflackern und zurück auf sich verweisen, wie eine Rauchsäule auf ein verborgenes Feuer, eine Fährte auf ein Tier oder ein Gedicht auf seinen Gegenstand. Was also sagt das Abendrot über den Plasmaball unseres Zentralgestirns aus? Und was die Nacht dann? Zunächst, dass sie als Erscheinungen auffallen, die von etwas ausgelöst werden, von dem sie zeitlich wie räumlich entfernt genug sind, um eigenständig zu wirken.
Vielleicht sollte man zuerst mal eine Begriffsklärung vornehmen. Und das war einer der ersten Schritte, als so das Wort abwesend, das Abwesende, wie so in Leuchtreklame plötzlich mir vor Augen stand. Ach ja, was ist denn das? Was ist denn das Wesen? Ab ist klar, aber was ist das Wesen daran? Das stellt sich heraus. Das Wesen geht auf eine indoeuropäische Wurzel zurück, die so viel bedeutet wie verweilen, im Sinne von irgendwo übernachten, im Schutz vor Wind und Wetter und Winter. Deswegen hat Wesen die gleiche Ableitung wie die Weste, weil die ja auch vor etwas Äußerem schützt. Also es hat mit einer Art des Wohnens zu tun. Und ganz interessant, dass wir das miteinander konjugieren. Also Sein wird dann plötzlich zu Gewesen, weil Dasein, Existenz und Wohnen ja eng miteinander bei uns verknüpft sind. Jetzt kann man aber andererseits das Abwesende nicht nur mit dem Fehlenden gleichsetzen, weil das Abwesende ja vorher da war, sonst würde man es ja nicht als abwesend deklarieren. Das heißt, es hatte zuvor eine Präsenz, verweilt aber nicht, weil kaum etwas in unseren Räumen überhaupt zu verweilen vermag. Die Dinge gehen ja durch uns hindurch und an uns vorbei. Und weiter, ob wir wollen oder nicht. Also es ist diese Zwischenräume, die sich da öffnen zwischen Präsenz und Absenz, die dann ganz interessant werden, weil man dann merkt, Präsenz und Absenz sind eigentlich nur zwei abstrahierte Pole, weil etwas nie wirklich völlig anwesend ist und etwas anderes nie wirklich völlig abwesend ist, denn dann wäre es ja vergessen, dann wäre es ja letztlich inexistent.
Denkst du, wir sind vor allem vom Abwesenden regiert oder ist das, schwingt es eigentlich immer hin und her, das Anwesende und das Abwesende in unserer Existenz? Oder gibt es eine Entwicklung im Laufe eines Lebens? Weil ich habe eben überlegt, dass wenn ich so an ältere Menschen denke oder auch an meine eigene Biografie, dass man natürlich ununterbrochen Abwesendes akkumuliert. Und wenn man nicht aufpasst und möglicherweise manchmal befangen ist im Wahrnehmen der Anwesenheit, weil das Abwesende so überpräsent ist. Oder ja, wenn man sozusagen reduziert ist, zum Beispiel in den Lockdowns natürlich auch, dass das Anwesende einen unglaublich kleinen Anteil eigentlich einnimmt in der Wahrnehmung und das Abwesende, das Kopfkino, die Hirngespinste einen dominieren und vielleicht auch überbordend werden. Ja? Wie siehst du das?
Auf den ersten Blick ist das Anwesende völlig überschätzt, weil alles, was wir sind, alles, was wir denken, alles, was uns umgibt, alles, was unsere Welt ausmacht, so ich wüsste jetzt keine Prozentzahl zu nennen, aber also um es jetzt nur mal zu schärfen, würde ich sagen, zu 95% ist einfach nicht da. Alles, worüber wir reden, alles, was wir sind, alles, von dem wir abhängig sind, alles, was wir lieben, alles, was wir hassen, ist einfach nicht mit Händen im Augenblick greifbar. Und schon allein die Einsicht, so simpel die klingt, war für mich so ein Wechsel des Koordinatensystems. Ah, also so, weil es ist ja, es zeichnet die Normalität in einem anderen Licht. Dass die Normalität, die wir setzen, und jetzt müssen wir gar nicht mal vom Offensichtlichsten ausgehen, von Facebook und Fernsehen und Film oder Musik. Ich meine, ich höre den ganzen Tag Musik und die ist ja eigentlich nicht da. Das ist ja alles ein digitales Zeugs. Und das bestimmt aber meine Normalität. Und jetzt dann zu denken, ja, welche Dinge sind eigentlich anwesend, um dann, und das war der erste Gedanke, alles, was präsent ist, über das kann ich eigentlich gar nicht richtig reden, weil es, also wir beide sitzen uns hier gegenüber, 2 Meter Distanz. Was könnte ich jetzt über dich sagen? Ich kann dich anschauen, ich sage etwas über etwas. Wir kommunizieren miteinander, aber jetzt über das Anwesende zu reden oder da nachzudenken, also wenn ich jetzt etwas über dich sagen möchte, dann müsste ich jetzt die Augen zumachen und mir denken, also ich muss mich aus dem Raum raushebeln, um einen Freiraum zu haben, in dem man denken kann, in dem man abstrahieren kann von den Dingen, sich also loslösen kann, auf eine andere Ebene gehen kann, um dort die Dinge miteinander zu kombinieren. Das ist das, was wir eigentlich Denken nennen.
Das heißt, Kunst passiert genau in diesem Moment, wo ich diese Distanz einnehme zu dem Objekt der Betrachtung, also indem ich sozusagen mich absentiere, oder wie würdest du das beschreiben?
Nein, paradoxalerweise nicht. Kunst entsteht in dem Moment, wo ich einen Eindruck habe. Also insofern ist das Anwesende das, was das Kunstwerk im Kopf auslöst, dass man dann versucht, durch Abwesendes, Sprache, die Anwesendes nur repräsentiert, wieder einem anderen in den Kopf zu setzen, dass es bei ihm aktualisiert. Und schon allein diese Gedankengänge, ich meine, das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber das ist das, was wir die ganze Zeit machen.
Ich empfinde es schon ganz stark als unsere Aufgabe als Künstler, dass wir Dinge, die uns umgeben, nicht manifestes Utopien, Gedanken, Träumereien in die Realität irgendwie reinholen, dass wir neue Welten erfinden, dass wir Abwesendes binden und aus diesem Zwischenraum herausholen, in ein Präsens überführen. Gerade Dinge, die vielleicht nicht da sind. Weil sonst wäre die Welt ja sehr reduziert. wenn wir das nicht hätten. Ja? Also das heißt, Kunst spielt sich irgendwo auch dort ab, in diesem Erfinden und Fantasieren von Abwesendem und Herbeizaubern in die Gegenwart.
Das ist ein wahrer Punkt, dass wir also beim Schreiben virtuelle Welten schaffen. Und ich halte das Schreiben, also die Arbeit des Schreibens, auch die Technik des Schreibens, im Wesentlichen für Suggestionsarbeit. Bloß in Reaktion auf dein Argument, dass Künstler dazu da sind, virtuelle Welten zu schaffen, ja. Aber was das Gedicht betrifft, kann ich da nichts erfinden. Also ich kann nur das festhalten, was ich sehe, und es versuchen, jemand anderem so in den Kopf zu setzen, dass er diesen gleichen Augenblick der Totalität erlebt.
Alles, worauf ich mich beziehen kann, gibt es. Meerjungfrauen, Güte, Gedichte einerseits, andererseits Gesetze, Zahlen, den vierdimensionalen Raum. Selbst wenn es unwirklich scheint oder nicht wahrnehmbar ist, man kann dem, was man sich vorstellt, ein Sein zuschreiben, es benennen und ihm in Gedanken nachhängen, ohne dass es auch existiert.
Januar kriecht aus der gefrorenen Erde, häutet sich und legt sich über die Bäume und Weiden, frisch zerfallen als Schnee, ohne in der Luft zu bleiben. Mittag eine Spiegelscherbe, eine Handspanne, darunter die Schatten erst blau, dann schwarz. Von Nord nach Süd lässt das Spärliche der Sonne das hinter sich, wofür sie zurückgesehen wird, verrät Fehlendes seine Eigenart, als bliebe von der Gegenwart nur laut Malendes. Ob das Dunkel vor dem Licht begann, ist nicht zu sagen, nur dass eins aus andere verweist und sie verbindet in dem Paradoxon, das Vermisstes Bestand hat, man Beständiges vermisst.
Über das Abwesende 1. Eck, 17.01.21.
Also du hast gerade das Abendrot kurz beschrieben. Das verweist auf etwas, was mal da war. Vielleicht ist es auch eine Naturerscheinung wie der Herbst, dessen fallende Blätter auf die Pracht von Sommer und Frühling zeigen. Oder es ist die Narbe an meinem Arm, die auf einen Unfall verweist. Oder wie auch immer. Du hast vorhin gesagt, dass wir eigentlich zu 95% von abwesenden Dingen bestimmt sind, die unsichtbar sind. Aber de facto gibt es überall so kleine Verweisstücke und Spuren von Abwesendem, wenn man genau hinschaut. Oder es ist vielleicht ein Ausdruck, den ich jetzt benutze, der mich an meine Mutter erinnert, die verstorben ist, die sich jetzt aber in mir manifestiert, jetzt gerade in diesem Moment. Oder ein Dialekt oder wie auch immer. Insofern bricht sozusagen das Abwesende immer wieder durch und wird sichtbar in unserer Realität. So würde ich das jetzt sagen.
Inventur des Sommers 1. An einem breiten Strom in Turkmenistan einmal, der aus seinem Eden in die Wüste, aber nicht mehr zu einer Mündung kam, hinter Häuserwänden aus abbröckelndem Lehm, das letzte Schilf der Böschung, zerkaut von einem Kamel. Hätte ich nicht mehr gewusst, wohin noch deuten für zu Hause, in welcher Richtung des Himmels es lag. Ob nicht in meinem Rücken schon. Daheim, jetzt, in den ersten Tagen des März, die Sonne ausgehöhlt wie ein Glaukom, doch ihr Licht bereits morgenschön. Stehe ich wieder da, muss ich im leeren Uhrgehäuse der Zeit die Zeiger auf alles stellen lassen und halte vom Fluss, unten im Tal, einen Kieselstein in der Hand. Der glasige Glanz des Quarz an der Hose poliert. Das heißt es also, frei zu sein im Angesicht des Lebens, sich offen vor dem erst am Ende Vorbestimmten zu sehen, auch den bis dahin ausgestellten Wechseln gegenüber, sich mit den Stunden zu drehen, in ungebügelten Hemden und Bestandsaufnahmen des Alten verbrennen zugunsten des Neuen. Denn der jeweilige Besitzstand, er erweist sich erst im Sommer. Eck, 12.03.22.
Und da war plötzlich in dieser bolivianischen Minenstadt, in der die Kumpel in kleinen, mit Stahltüren verschlossenen Betonwürfeln hausten, in einer staubigen Auslage dieses an die Wand gepinnte Hochzeitskleid, das der Sehnsucht eine durch nichts auszubeutende Gestalt verlieh.
Traurede. Oruro, 19.11.17.
Der alte Boden unter neuen Schuhen verschwunden, wirst du dich aus der Luft greifen, mit einem Mal unumwunden, eine Zeit lang wirst du noch an den Dingen streifen, doch vor lauter Glück fühlt sich ja noch alles anders an. Breit eine einzige Stoffbahn, faltenlos und aus Vogelseide, dein Hochzeitskleid, das schneide dir daraus zurecht, Zeige und Mittelfinger als Schere für diese wunderbare Drehung in der Leere. Rüschen und Rauschen, dazwischen gesplissener Saum. Schönheit zeigt sich in unterschiedlichen Posen. Sie ist deine, selbst wenn du sie nicht siehst. Sie stellt dich in den Raum. Mit diesen deinen dunklen Augen, unverdrossen. Solange du weiterhin dem Unerwarteten entgegenziehst.
Platons Sokrates erklärt, dass zwischen zwei Formen des Begehrens zu unterscheiden ist. Himeros heißt das Verlangen, das sich auf Anwesendes richtet. Pothos hingegen jenes nach dem Abwesenden, als Leidenschaft für etwas, das gerade anderswo ist oder ganz fehlt. Vorstellen lässt sich dieses Abwesende als geisterhaftes Phasma, ablesen an den von ihm hinterlassenen Spuren und darstellen als Kolossoi, unter denen man ursprünglich Puppen verstand, kleine Wachs- oder Tonfigürchen, als lebensähnliche Nachbildungen einer Person.
Helena.
So geh doch und zettel einen Krieg an. Und da nimm alles Unheil zur Mitgift. Also schritt sie leichten Sinns über die Schwelle, um ebenso unbekümmert die Fähre zu besteigen. Roll on, roll off, Paris. Möwengekreisch darüber kreisend und ihr beider Haus davon verhöhnt. Die Stille drinnen ein einziger Vorwurf. Auf dem Bett noch die Konturen ihrer Körper als Falten im Leintuch. Die Kissen zerdrückt. Ihre Fußsohlen in einer nassen, zur Tür führenden Spur. Reglos hockt er da und starrt. Hält ein paar Fäden in der Hand, ohne im Webmuster schon mehr zu erkennen als Agonien eines Verlustes. Ein Verlangen, das jetzt rein wird, in dem nicht mehr begehrt werden kann, was da ist, weil es anderswo ist, abwesend. So an sie zu denken, in der Ferne, im Meer, während ihr Schatten über das Haus gebietet, ist bitter und wird nacktem Hass weichen. Wie der Ausdruck ihres Gesichtes auf den Fotos an der Wand der Leere. Die Augen wachs geworden.
Cork, 5.8.20.
Der französische Code Civil unterscheidet noch zwischen Abwesenden im gewöhnlichen Wortsinn, über deren Aufenthaltsort anders als über deren Existenz noch Zweifel herrscht, und Verschwundenen, disparu, die bereits als verstorben gelten. Allein Absenz vermag, gleich wie lange sie währt, keine Gewissheit des Todes zu verleihen.
Lokale Wirkungen.
Den Blick auf Berge da im gleißenden Firn, das eisschleckende Kind, die Ausflügler im Café und das Bild von gedunsenen Leichen im Schlamm, einem Mädchen, dem man ins Gesicht schoss, Trümmerhaufen, unter denen aber hunderte lebendigen Leibs begraben sind. Sie verbindet kein Gleichnis über die Löwen und das Lamm. Auch nicht, dass wir offenbar Gutem wie Bösem stets nur unterlaufen. Nichts am Krieg ist neu. Er beweist bloß jedes Mal, was im Menschen steckt, seit es ihn gibt. Die Hände helfend ausgestreckt oder blutbefleckt. Das Erschreckende hier ist, wie schnell er sich von den Rändern hereinfrisst in Pixeln. Nachrichten aus der zuvor belanglosen Ferne, die derart realer werden als das eigene Leben. Ein Datum oder Jesus Christ, das die Sonntage aufflammen wie die Zelluloidstreifen eines Heimatfilms und gewohnt es sich verkehrt ins völlig Externe, das man plötzlich meint festhalten zu müssen, ohne recht zu begreifen, wie es erneut entglitt in die Gewalt und ihre alten Warteschleifen.
Eck, 27.03.22.
Anwesenheit bezeichnet etwas sichtbar Gegebenes, dessen Beobachter wir sind. Eine wahrgenommene Gegenwart. An der Wurzel des Wortes Futurum wiederum steht die Vorstellung, dass etwas aus sich heraus entsteht, während Zukunft ausdrückt, was unvorhersehbar auf einen zukommt. Welches Sein, welche Gegenwart weist jedoch etwas auf, das für ihr Gegenteil entstand? Auslöschung, welche nun darauf heranrückt.
Über das Anwesende 1. Ein Zug flacher und niederer Lastfahrzeuge. Massive mechanische Objekte, alle Markierungen entfernt. Demnach bestimmt für die ukrainische Front. Keine Uniform in den Lenkerkabinen. Freiwillige also in Armeetransportern auf dem Weg in den Krieg. Das zu denken, fast schon zu wissen, dass sie beschossen, bombardiert, von Minen gesprengt, ihre Fahrer verstümmelt, verbrannt oder zerrissen werden, brachte sie jetzt auf der Autobahn jedoch nicht einmal zum Flickern. Vom Nichts als dem hinterm Horizont lauernden Zukünftigen überblendet, ließ es sie vielmehr so überaus wirklich scheinen, dass sie mit ihrer Schwerkraft rings um sich allen Raum metallisch anzogen und ich mich beim Überholen unwillkürlich dicht an die Leitplanken hielt. Richtung Dresden, 29.04.22.
Abwesend zu sein bedeutet umgangssprachlich auf irgendeine Weise nicht da zu sein. Juristisch hingegen versteht man darunter Verschollenheit. Das heißt, den Umstand, dass sich über Leben oder Tod einer Person keine Gewissheit erlangen lässt. Jemand gilt dann als lebendig bezüglich seiner eigenen Rechte, als tot hingegen bezüglich der Rechte anderer.
Über das Abwesende 3. Kilios, 18.09.21.
Das Fieberhafte des Aufbruchs nach so vielen Lockdowns, nach so viel Dasein, ohne wirklich anwesend zu sein, war das Erste, was so mich überkam, dieses Fieberhafte jetzt und dieses Bewusstsein, dass man aufbricht. Und dann waren es 3 Tage die Autoput runter, 8 Uhr in der Früh los, 8 Uhr abends in irgendein Hotel mit einer in Plastik verschweißten Matratze, schnell schlafen, ohne dass man irgendwie merkt, wo man dann wirklich ist. Und weiter und weiter und weiter und weiter zu den Musen, muss man in dem Fall sagen, denn das war eigentlich das Ziel dieser Reise, zu den Ursprungsorten des Musenkultes. Das mich ja deshalb interessiert hat, weil das meine Berufsgöttinnen sind.
Über das Abwesende 4. In den Karst gesetzte Satellitenstädte. Fraktale von halbleeren Wohntürmen um die Betonspitze eines Minaretts. Stahlsilos. Zementfabriken. Tankstellen wie Markenoutlets. Armeekontrollen an der Zufahrt. Areale eines Terraformings, dem es an Wasser fehlt. Dann, als hätte ich die falsche Route gewählt. Ein schmales Tal voller Erlen und Weiden, ihre Zweige silbern aufgewogen. Dem Wind entgegen, um das in die Luft zu kreiden, was bereits ihre Blätter besagen. Deswegen. Bis an einen Punkt das Plateau abfällt und darunter der Himmel Horizont wird und sich aufhält, lichtgescheckt in dieser Weite, lauernd. Ein Tier, das einen anspringt von der Seite und in der Überraschung des Glücks mit beiden Händen flach aufs Lenkrad schlagend, in einem Takt, den mir keiner vorgibt. Landschaft, die Felsen auskragend, Saumpfade überall in den Wald, um sich hinzuwenden zu etwas, in das man eingehen kann, ohne dass es einen wiederlebt. Irgendwo bei Sorgun, 20.10.21.
Wasser und die Toten. Auch ihnen stand vor Augen, dass uns der Kalk überdauert. Er Knochen der Erde ist. Aus ihm jedoch das Wasser sickert, tropft und fließt. Es ihn aushöhlt, zerfurcht und untergräbt. Wo der Fels in seinem hellen Schweigen aus der Macke emporsteht, einzelne Figuren wie Nachtwachen, und Regen tränenschwarz ihr Antlitz nässt, hat man Kammern herausgeschabt für die Leichen, Altarstufen und rechteckige Becken. Doch was brachte man da? Wein, Honig oder Weizenkuchen, um die eigene Teilnahme zu bezeugen? Oder sie erst dem Gestein zu entlocken? Karst schien etwas, das Leben gibt, vielleicht sogar vergibt. Und die Seele gehörte den Wildbienen, die in seinen Klüften nisten. Mir bleibt sie, der Stein in seinem ewigen August, das sich daran messen, das Schreiben dieser Dionale oder der in einem Spalt wurzelnde Baum, die Feigen violett an den Ästen.
Die erste Muse, 1. Castaballa, 25.09.21.
Ich meine nicht, dass ich jetzt wirklich an Musen glaube, aber die Auseinandersetzung mit dem Konzept Muse, das über Jahrtausende hinweg von den Griechen bis zum letzten Jahrhundert noch für Legitimation, Rezeption und Interpretation von Literatur, Kunst und Musik steht. Also insofern waren sie einfach als Konzept für mich sehr interessant. Um dann drauf zu kommen, dass die Muse ein Import ist der Griechen aus dem anatolisch-syrischen Raum. Die höchste Göttin, die einzige, die sich gegen die drei Männer durchsetzen konnte, die Himmel, Erde und Meer bestimmen, war eine Göttin namens Hepat Musuni. Musuni Ni ist der bestimmte Artikel. Muso heißt ordnen, fügen, recht sprechen. Und das ist zum einen ganz interessant, dass also die Muse ursprünglich eine Richterin war, dass sie eine Frau war, die als einzige in Augenhöhe mit diesen gewaltbereiten Männern agieren konnte und dass sie überall zuständig war für den Ethos einer Gesellschaft. Und ich fand es jetzt, also für das Berufsbild des Dichters ganz schön, dass am Anfang eine Göttin der Rechtsprechung steht, die dann leider Gottes zu den völlig frauenfreundlichen Griechen kommt, die das nicht aushalten, nicht länger wie zwei Jahrhunderte, dass da eine Frau als Justitia Ethos und Rechtsprechung einer Gesellschaft bestimmt, über Orakeln, indem man sie aus dem Untergrund durch Quellen hervorruft, um dann ihnen, ihr und ihren Musen, einen Mann vorauszusetzen, Apollon aus den Musenführer, der die gleiche Aufgabe übernimmt, halt dann ein Mann ist. Und dann degradiert man sie langsam, indem man sie nur mal zu so Pin-Up-Girls für Dichter macht. Da sind sie aber wenigstens immer noch Göttinnen, so ab dem 4. Jahrhundert. Dann aber passiert's, kriegen sie einen neuen Schwung. Also die Römer übernehmen sie, wissen auch nicht mehr, wie viel gibt es eigentlich und welche ist jetzt für was zuständig. Dann geht es dann in der Renaissance wieder von vorne los. Und dann aber kommt Boccaccio, der sagt, ja gut, Göttinnen sieht man ja eigentlich nicht. Frauen gleichen ihnen schon ein bisschen. Und ab da wird dann die Muse plötzlich weiblich. Und dann geht es runter so zu Paris, 20er, 30er Jahren, André Bretons Nadia. Das ist eine der letzten wirklich potenten Musenporträts. Aber dann ist sie schon bei Kiki de Montparnasse und den Cocotten und Femme Fatale. Und wenn du heute sagst Muse, dann klingt es leider gut, das bin ich zu Unrecht, klingt es so nach Me Too verdächtig. Also das ist eine ganz interessante Kulturgeschichte.
Über das Abwesende. 5. Anadolu Evleri, 22.09.21.
Das meinte ich aber damit, dass es natürlich auch eine Befreiung ist, wenn man das Abwesende etwas abstreifen darf und die Gegenwart einen einholt. Ich finde, das gilt ja auch für erste Begegnungen beispielsweise. In dem Moment, wo du noch nicht so viel mitlesen kannst von dem, was ich noch alles bin oder mal war, diese ganzen Splitter eines Ichs und einer Biografie, bin ich sozusagen ein unbeschriebenes Blatt für dich und erlebe mich ja auch so und kann mich völlig neu erfinden und neu ausdrücken, weil das Abwesende noch nicht so mitschwingt, zwischen uns jetzt ja, zum Beispiel.
Das ist ein schöner Gedanke, dass man sich hier begegnet, so quasi Tabula Rasa, was dir am Anfang steht und man dann sich gegenseitig anfängt, sich zu beschreiben.
Genau, dass wir natürlich, je länger wir uns kennen und je länger Beziehungen auch dauern,
desto mehr Text ist dann da. Dann gibt es die Fußnoten, dann gibt es die Korrekturen, dann gibt es die erste Fassung, die zweite Fassung, die dritte Fassung und dann die Tippfehler, die man immer wieder übersieht.
Und wie genau? Und wie tut man sich durch diesen Textkonvolut dann irgendwie noch durcharbeiten zu einem Präsens, ja, zu irgendwas unmittelbarem, direkten? Das ist dann die Frage.
Über das abwesende Sex. Morgens gehst du über den Hof, um dir Kaffee zu holen. Nackt noch unter dem Kleid. Suche ich nach einem Vergleich für diese Nacht, die barfuß und so ganz unverstohlen im Schein der Straße ums Bett schlich, wortlos und schattenreich, als bücke sie sich nach einem über die Dielen gerollten Kiesel. Wurde ich bei dem Anblick sogar rot und streifend erst an, dann ineinander, als gehörte der Körper keinem. War er die Linie, die eine Hand hinterlässt, wenn sie durch Wasser fährt, mit dem Widerstand, den es ihr entgegensetzt und sie abgleiten lässt? Halt es fest, sagst du. Es sind die Bögen eines Steins, den man flach über einen Fluss wirft, der vom Rand zum anderen Ufer immer kürzer springt und schließlich in eins. Anadolu Evleri, 23.09.21. Totenreden. 1.
Ein Leichnam ist mehr als jemandem ähnlich. In ihm wird das Abwesende präsent. Er ist nicht mehr die zuvor lebendige Person. Unpersönlich geworden, verweist er nunmehr allein auf sich selbst. Diese absolute, reine Gleichheit lässt einen Leichnam unfassbar, überfordernd erscheinen.
Leben des David Alenio, 1881 bis 1910. Er wollte schon immer ein Zimmer ganz für sich allein. Das Bett nicht länger mit den Brüdern teilen oder einer Ehefrau. Kein Gassenlärm, Gebrüll am Kasernenhof oder Kinderschreien. Ein Leben wie ein Sonntag, engelrein und königsblau. Also wurde er Wärter auf dem Friedhof. Ein Schlüssel für jede Gruft, blieb es sommers über in den Kammern angenehm kühl. Und aller Seelen erglänzte in der Glorie der Frühlingsluft. Schon allein die Blüten zusammenzukehren, war ein Hochgefühl. Eine Stadt war's in der Stadt, ein Viertel, in dem die Zeit stillstand. Und er mit den Stützen der Gesellschaft auf Du und Du. Ob Geistesgrößen oder Generäle, er hatte sie alle in der Hand und wachte über die Würde ihrer ewigen Ruhe. Mittels der Inschriften an den Mausoleen lernte er lesen, und die Nachrufe und Lobesprüche, die man da erdichtet, lehrten ihn, dass es bloß die Körper sind, die verwesen. Das Eigentliche jedoch bleibt und wird als Denkmal errichtet. Als schließlich eines davon verwaiste, Grabstätten verlottern, so die Familien dazu aussterben, erwarb er Grund- und Bodenplatte. Er legte all seine Ersparnisse dafür hin, um den Rest abzustottern. Glücklich, dass seine Seele nun eine Wohnstatt gefunden hatte. An freien Tagen baute er sie aus. Eine große Pforte aus Glas, 4 Säulen und eine Bronzeschwelle für ein auf 2x2 Metern errichtetes Herrenhaus. Alles neu, bis auf den gebrauchten Marmorsarg und die Kapitelle. Fehlte nur noch eine Skulptur als Erinnerung seiner selbst. Also saß er dafür in Hut und Anzug einem Bildhauermodell. Denn was du mit einem solchen Sonntagsstart erhältst, ist Wirklichkeit als rechter Mensch, milde lächelnd und formell.
die lebensgroße Statue einmal vollendet und aufgestellt, die Liegegebühren im Voraus bezahlt mit dem letzten Entgelt, rasierte er sich, kämmte Pomade ins Haar, schloss den obersten Knopf und schoss sich mit seinem Armeerevolver in den Kopf. Nach all den Jahren war er so endlich bei sich zu Hause. Sein Schicksal erfüllt mit diesem Schrei. Davor liegt jetzt meist irgendein frischer Blumenstrauß, denn seinen Besuchern geht das ins Herz und durch Mark und Bein.
Buenos Aires, La Recoleta, 11.11.17.
Ein Bild, als Abbild eines Objekts, rückt uns dessen Realität in seiner Absenz vor Augen. Ein Leichnam hingegen manifestiert weder die zuvor leibhaftige Person noch das Menschliche an sich. Er stellt sein eigenes Bild dar, das nichts anderes mehr in der Welt abbildet. Er scheint einem Schatten gleich, der zuvor in jedem lebenden Wesen steckte, sich aber von ihm gelöst hat und nun seine ganze teilnahmslose Körperlichkeit vorführt.
Moritat.
Die Calle de las Suspiras hat ihren Namen von den Gefangenen, die man nach dem letzten Amen in Ketten hinab zum Ufer führte. Zu ertränken, ohne dass ihr Seufzen die Gasse rührte. Die Calle de los Suspiros hat ihren Namen von dem Bordell, in das die Soldaten hernach kamen, wo begatten, ohne dass ihr Seufzen die Wände rührte. Die Calle de los Suspiros hat ihren Namen vom Warten des Lieutenants auf eine seiner Herzdamen.
Colonia del Sacramento, 13.11.17.
Dieses Lied beruht auf einer Dokumentation der BBC über den Genozid an den Rohingya in Myanmar, die ich in einem Hotelzimmer auf der Osterinsel sah. Ich schrieb mit, was eine Frau stockend von dem Massaker erzählte, dessen Opfer sie geworden war.
Tula Toli, 30.08.2017. Man hieß sie am Ufer niederknien. Wer da noch nicht tot war, den begann man zu blenden. Einige versuchten noch über den Fluss zu fliehen, Bananenstauden oder leere Kanister in Händen, um nicht zu versinken.
Ich sah sie in einem Hagel von Blei ertrinken. Ich kenne ihre Namen nicht, aber ich kenne ihr Gesicht. Ich kenne ihre Namen nicht, aber ich sah ihre Augen.
Am Nacken und der Kehle machte einer sich daran, ihr den Kopf abzuschneiden.
Die Machete schon so stumpf wie meine Seele.
Er riss sie ihr aus den Eingeweiden, weiß und triefend vor Blut, inmitten von Kot.
Mein Baby. Sie traten es mit ihren Stiefeln tot. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich kenne sein Gesicht. Ich kenne seinen Namen nicht, aber ich sah seine Augen.
Dann bohrten sie ihr eine Bambusstange in den Leib, zerhieben ihr die Brüste und ließen sie liegen.
Ich war Arbeit für sie und Zeitvertreib.
Als sie zu sich kam, saßen auf ihr schon die Fliegen, brannten die Hütten und mit Benzin übergossene Leichen, um Buddhas Banner der Erleuchtung weiterzureichen. Rapa Nui, 24.12.17.
In einem Leichnam kommt das zu Lebzeiten Absente als Doppelgänger zum Vorschein, das Tote als unser Double. Er erhält seine heimsuchende Präsenz, indem er keine lebendige Person mehr darstellt, sondern nur noch sich selber. Wird diese unpersönliche Hälfte unserer Selbst nicht dem Blick entzogen und bestattet, droht das Hier und Jetzt dem Nirgendwo anheimzufallen.
Und dann mich auf die Suche begebend, komparatistisch quasi, bin ich dann draufgekommen, warum all diese Quellen mit Musen verbunden werden. Und das hat damit zu tun, mit dem Ursprungsgebiet von Hepat Musuni, der ursprünglichen Muse. Die ist eine Göttin der Gerechtigkeit, die muss in der Unterwelt sein, weil dort die Toten weiterleben und weil in der damaligen Vorstellung, wie man das aus dem griechischen Theater kennt, alles Übel seinen Grund in der Vergangenheit hat. Um also zu wissen, was die Wurzel eines Übels ist, muss sie mit den Toten reden, dazu muss sie in der Unterwelt sein. Deswegen wurde sie auch die Sonne der Unterwelt genannt. Um sie nun rufen zu können, muss man sie aus dieser Unterwelt rausholen. Ja, wo kommt sie raus? Ja, logischerweise bei Quellen. Und daher die Idee des Wassers. Ursprünglich ging es also nicht darum, das Wasser zu trinken, sondern sie aus dieser Quelle herauszurufen. In einem kultischen, in einem rituellen Akt. Und also das war so Teil meiner Recherche zur Geschichte der Muse. Und dann wollte ich einfach mal all diese Orte mir ansehen, wo man sie verehrt hat. Und das war wirklich super einsichtig, weil es immer die gleichen Orte sind, immer Talschlüsse mit Quellen, wo man also sagen konnte, hier ruft man die Muse hervor. Und das waren die wunderschönsten Orte in Griechenland. Also das war eine so schöne Reise, weil alle heiligen Orte ein Panorama vorgeben, weil man ja an diesem heiligen Ort irgendwie im Mittelpunkt von etwas ist und Bezug nehmen kann auf etwas. Das war dann eine Art von Eindrücklichkeit, bei der man präsent ist, in der man wirklich das Gefühl hat, ich brauche jetzt nicht sagen, ich bin in dieser Landschaft, ich bin da.
Ars Poetica 1. Datscha, 2.10.21.
Am Wasser schlafen, am Schnee, an Moorsee und Brunnenwasser, als Erblasser des Toten, wie es prasst, dieses dahinfließende Wasser. Mit dem, was es weiß, am Feldrand unter einem Baum liegen, Wind der Bienen Fässer, gelb und murmelnd. Taules Bild am Mundwinkel des Morgens, Regen und wie er als Rede auf die Eichenblätter prasselt, das Laub laut seiner Zunge schwirrender und nasser am Ufer stehen, Meer der Erdumfasser, sein Menschenhaar. Überbranden der Wogen, der Wisper der Wellen, da sind Blut und Bitterwasser, Blau-Weiß und Schwarzwasser. Ist das Quell- und Schwalbenwasser, sind sie wieder und wieder mit der hohlen Hand zu fassen, um Wassereinsätze zu schreiben, die von sich selber sprechen.
Die erste Muse, 2. Der Mund einmal ausgewaschen, waren da Stimmen um Stamm und Stein, Sätze von Ästen, das Ausrichten der Felsen, laut geworden im Wind, in der Unterwelt wurzelnd und von sich gegeben im Murmeln, das um sie aufquellt, sich reimend im Weissagen von Gunst und Ungunst. In den Festen für die Jahreszeit und Gesetzen für das Leben, als in Bäumen Karst und Wasser geäußerte Gottheit, umschrieb man sie mit Sonne der Erde, die in der Kaverne der Nacht den Toten eine Fackel entfacht und hieb ihr grob Umrisse heraus in Entsprechung dieser Schroffheit. Ich entdeckte ihre vollständige Gestalt erst in einem Museum von Antakya als Statue namenlos und unbeachtet in einer Ecke. Unvergleichlich berückend. Rauer, schwarzer Basalt für das dünne, fußlange Kleid einer Frau. Die rechte Hand unter ihrem Busen. Der Kopf gesichtslos, ohne Lippen. Flache Kerben für die Augen. Und anstelle der Ohren fingertiefe Kuhlen. Wie sie da stand, als Mantel der Erde. Aus ihrem Innersten, dunkel, geboren, beredsam, ohne zu sehen oder zu hören. In diesem sehnigen Hervorwachsen aus Gestein war sie alles, was ich je schreiben könnte, um uns zu beschwören, die wir selbst zusammen nur vereinzelt sind. Im Licht allein und aus nichts anderem bestehen als Sonnen und ihren Aschen. Antakya, 29.09.21.
Es war mal etwas da, das ist jetzt weg. Diese Absenz entfaltet eine Kraft und die bedingt vielleicht auch eine Sehnsucht. Also ich verlange nach etwas, was mal da war. Und das erzeugt eine unglaubliche Bindung. Und wie steht es mit dieser Sehnsucht? Also verweist diese Sehnsucht nicht viel mehr auf mich sozusagen? Verweisen diese Leerstellen, die ich ausmache in meinem Leben, auf diese ganzen Fußabdrücke, die mich umringen, verweisen die nicht letztlich auf Teile meiner Identität, meines Begehrens, meiner Wünsche, ja, die vielleicht unerfüllt sind?
Klar.
Also das heißt, wir spiegeln uns irgendwo auch in diesem Abwesenden, oder?
Ja, klar. Ich meine, ich glaube, die Triebfeder von Kunst überhaupt ist Sehnsucht. Nicht unbedingt nur Gier ist, etwas zu haben, aber es ist so ein Verlangen. Also es gibt eine gewisse Zielrichtung vor, es gibt eine Motivation vor. Es ist also einfach die Geste des den Arm und die Hand nach etwas ausstrecken, von dem man weiß, dass man es eigentlich nie berühren kann. Weiß man schon von vornherein, man entwirft letztlich Utopien oder man will Dinge greifen, die sich nicht so greifen lassen. Aber dieses den Arm danach ausstrecken, danach tasten, es zu versuchen, setzt einen in Bezug zu den Dingen, derer man habhaft werden will, um sie zu verstehen, um sie zum eigenen zu machen, um zu ihnen einen Bezug zu entwerfen.
Musik.
Inventur des Sommers 2. Der Sommer endete mit einem Wind, der hart über die Wellen fuhr. Einer Sonne, die einem nicht länger den Nacken verbrannte. Dem Seitenfenster, das zu, und dem Gebläse, das nun auf aus blieb. Der Jacke in Eiverlig, abends an der Wasserkante. Den Zeilen, die ich dir auf der Fähre nach Gallipoli schrieb. Der Buchführung der Notizen für seine Inventur. Dem entrollten Plastikvorhang vor der Terrasse einer Taverne. Den Regentropfen bei Theben, die auf meinem Arm zerplatzten wie Maikäfer. Und der allmählich verloren gehenden Erdferne auf dem Asphalt, der nach dem kurzen ersten Guss nach Gras roch. Dem unglaublichen Wolkenbruch in Patras, auf Häuser aus Beton, der Zeit der Ottomanen und der Diktatur, bei dem alle in dem Straßenzug dennoch unter Vordächern laut miteinander schwatzten und ich zu frieren begann, bis auf die Unterhose nass. Ohne wirklichen Stichtag verzeichnen diese Aufnahmen nur seine Rückstände. War Sommer ein Sprung im Jahr, der Unterschied zwischen Soll und Haben. Vorstellung und Vermögen in des Lebens unberechenbarer Aufruhr. Patras, Ancona, 9.10.21.
Alles Sein wird einem Ich als von ihm wahrgenommene Gegenwart präsent, in dem, wovon es umgeben ist.
Über das Anwesende 3.
Samstagabend in der Trattoria della Fortuna feiert einer seinen 60. Schläft Sandro, Kopf im Schoß seiner Mutter. Schweigt das Paar gegenüber sich an. Verhandelt Luciano mit, den Namen habe ich überhört, Lieferverträge. Zankt Schwester mit Schwester. Führt ein Mädchen ihren neuen Freund vor. Hat die Frau des Chefs sich für heute Abend die Haare blondiert und der Friseur bei den Männern eine Freude an jedem Millimeter gehabt. Sitzen die meisten in dem Wintergarten mit Mantel oder Jacke vor dem Essen, die blaue Maske über dem rechten Oberarm. Schmeckt der Piceno Rosso? Gibt es Kaninchen mit Saubohnen? Bettelt der Hund auf zwei Beinen um die Mortadella? Wird in diesem familiären Lärmen ringsherum klar, wie überbordend, ungebrochen, vorbehaltlos Leben ist an jedem dieser Tische? Nichts fehlt. Alles ist da, jetzt, in seinem Moment. Und doch gibt es dieses Alle nur für mich. Von außen habe ich daran nur Anteil, ohne wirklich teilzunehmen oder etwas zu teilen.
Jesi, 9.10.21.
Das unablässige Fortschreiten der Uhrzeiger über ein Ziffernblatt erscheint als einsichtige Darstellung von Zeit, wie sie sich als Raum ausdrückt. Das Weiterrücken des Sekundenzeigers auf immer wieder neue Positionen markiert jedoch ein Jetzt, das jedes Mal ein anderes ist, wiewohl es in seiner Gegenwart dasselbe bleibt. Fließt dieses Jetzt nur nebenher in der Zeit mit? Oder skandiert erst seine ständig zum Stehen kommende Bewegung die Zeit? Gibt es nur das Jetzt und somit die Zeit an sich nicht? Oder gehört das Jetzt ihrem linearen Verlauf nicht an?
Inventur des Sommers 3.
Sommer ist der Moment, als ich mit 14 in einer Gasse, Fahrrad auf der Schulter, beschloss, wie ich sein will. Und es sind die endlosen Stunden auf dem Hausdach, wo ich im Grell der Hitze meine erste wahre Liebe nicht und nicht vergesse. Und es bleibt ein Aufraffen und Auflehnen für oder gegen etwas, das ich beschloss, vermag zu ahnen, in Hitzeschleiern von Licht unter dem gleichgültig ultramarinen Himmel.
Die auskühlenden Abende mit V. Pfirsiche Melonen in Rotwein, Überraschungen eines Kreuz und Quers vom Open Air Indolin, wo mir einer vor aufführt, wie man stiehlt, bis zum Bus nach Sagres, in dem ein Fremder sein Geld mit mir teilt. Er ist die Gratwanderung mit R über dem Hungry Hill, die Tamariske auf Paros, unter der ich mit M schlafe, der Tag so hell wie meine Scham danach, um zwei Buchten weiter mit meiner Familie und Jahre später als Mieter. In kurzen Hosen Homer übersetzen und wieder ein anderer zu sein. Der steinige Steig hoch zum Helikon, um mich dabei klatschnass zu schwitzen. Der Mittag im Fenster und die Arbeit vor dem ins Schwimmbad radeln. Da sind die vielen, mit denen ich nicht mehr will. Die vielen, mit denen ich nicht mehr will. Um zu sein, wer ich kann, und die wenigen, denen es egal ist, und erneut das Trudeln in diesen Stichproben. Eine Buchführung der Sommer, fletschend darüber jedes Mal dieses Biest. Die Sonne, sie brütet immer oben auf dem Marmor ihrer Säulentrommel. Das eine und die Schäfel pochen.
Eck, 29.07.21.
Trotz ihrer Zeitlichkeit ist die Welt für uns nicht nur als Gegenwart, sondern auch als Zukunft und Vergangenheit präsent, insofern sie unserer Vorstellung angehören. Unsere Aufmerksamkeit erfasst die Gegenwart, unsere Erwartung die Zukunft und unsere Erinnerung die Vergangenheit. Auf diese Weise besteht unsere Anschauung in der Innensicht auf allermeist Absentes, dem Zodiakallicht der Teilchen vergleichbar, die von der Planetenbildung übergeblieben auf und gegeneinander stoßen, um nun ebenso einen Gegenschein wie eine Lichtbrücke zu bilden.
Inventur des Winters. Die Linie zwischen Himmel und Erde ist mehr als das. Ein klaffend weiter Abgrund. Doch ist da diese falsche Dämmerung, ihr Lichtkegel am Horizont des Herbstes. Das Milchglas auf jene Zeit, als das eine aus dem Glimmen des anderen erstand. Der auffunkelnde Staub, eine Entsprechung des Lebens. Und zu bestimmen, woraus es sich zusammensetzt. Inventur nun für den Winter. Ich finde vieles, das ich mir bloß selber sagen kann. Statt Schuld zwar eher Verluste, aber die als Splinter in dem, was früher Seele hieß. Was mit jeder neuen Liebe begann, Kinder, der Ort für sie, hielt ich fest, auch nach dem Ende, solange man mich irgend ließ. Am Soll und Haben der Hände erkennt man sich als Mensch, seine Anlagen. Es gibt nichts zu bereuen, solange man es versucht hat, in einem einzigen großen Wagen, vorbehaltlos und ohne etwas zu veruntreuen, um zu merken, dass sich vorwärts zu bewegen meist ins Leere stößt, man sich um die eigene Achse dreht. So wird es hell jetzt. Der Tag über die Gasflamme gehalten, erst violett, dann ultramarin, bis er sich wieder in Luft auflöst. Und mit ihm diese Wolke dunkler Splitter, die es um die Sonne weht, glitzernd, auf Umlaufbahnen im Kalten. Als Differenz zwischen Gewinnen und Haben. Sichtbar. In Stundenfrist. Der Saldo von Zerbrochenem. Aus dem nichts geworden ist. Eck, 25.11.21.
Die Welt, die wir wahrnehmen, ist nur mittelbar anwesend. Indem unsere Sinne auf physikalische Wellen und chemische Konzentrationen ansprechen, deren Energiequellen uns nicht zugänglich sind. Wir registrieren nicht die Welt, sondern vielmehr Wechsel in ihr, die an wie für sich bedeutungslos blieben, wenn wir sie nicht mit vorhergegangenen vergleichen könnten, der Erinnerung an damit verbundene Erfahrungen. Etwas zu erblicken bedeutet deshalb, Vergangenes zu sehen, Narrative von Bedeutungen, die im Moment des Schauens im selben Maß abwesend sind wie die Wirklichkeit, die wir zu erblicken meinen.
Hohe Geburtstage.
Älter werden heißt sich ertragen lernen, sich betrachten, als sähe man aus dem Fernen auf sich und käme sich näher und näher, jeden Tag. Als geschehe er jetzt von Augenblick zu Augenblick und verlöre dadurch jede Dauer. Gerade so, als schaue er zurück auf uns. Jedwedes Missgeschick und alles Glück aufgegangen in einem Bild, das dir endlich klar vor Augen steht, in dem nichts mehr vergeht. Die Farben, Kanten und Konturen auf einmal so mild, du darin ungebrochen jung, in dieser sich erfüllenden Vollendung. Älter zu werden bedeutet dann, Konsequenzen daraus zu ziehen, dass wir ohne irgendein Wozu geboren sind. Nicht länger vor sich zu fliehen, das zu sein, was man kann, um sich allem entgegenzuhalten, dem Tag, dem Wind.
Landeck, 26.10.16.
Nicht immer bestimmt Absentes das Anwesende. Keine Luft zum Atmen zu haben, hat zur Folge, dass man stirbt. Doch dass sich gerade kein Tiger im Zimmer befindet, ist nicht der Grund, weshalb man noch am Leben ist. Abwesenheit ist nicht mit negativer Präsenz gleichzusetzen. Nicht tot zu sein, heißt noch nicht, dass man auch lebendig ist.
Über das Anwesende. 7. Ormos Johannes, 10.08.22.
Raum ist Segel in einem einzigen weiten Wehen. Fell klatscht nass von den Vollgesehen im Wind stehen. Hechelt nur den nächsten Hub der Wogen voraussehen, die dann durchrollen unter den Beinen. Jeden Stoß spüren bis in die Zehen, um schließlich in einer Bucht vor Anker zu gehen. Thymian in der Luft, ein Saumpfad in den Steinen am Ufer, Ziegen an den Hängen, die Kette gerade so lang ausgemessen, dass das Boot zwischen den Lanzungen schwoll. Seine Schleifen zeichnete die durchlässige Glätte des Wassers, jetzt aus dem der Mond steigt rot. In des Abenddämmern des August, gedankenleer doch bewusst, von allem umfasst nicht mehr als ein Lot der Böe hinher. Dem schwirrenden Zikadenkliff, im selben Meer sind die Schatten weiß, am Cliff und dem silbernen Meer ohne Grund.
Der poetische Akt 2. September 2022, 8.34 Uhr. Anderntags, beim dir zuhören, über Fußball. gab es den Moment, in dem ich dein Ohr sah. Den kleinen weißen Stein. Das Haar darüber, hüfthohes und gelb am Wind gebogenes Gras. Die Ohrmuschel, das Labyrinth der Welt. Nicht von dir doch. Hin ins Dunkle. Das, mangels eines stimmig deutschen Wortes, Ziruleische deiner Augen. Licht auf bergblaues Mineral. Deine Lippen leicht vorge, nicht geschürzt, gewölbt. Geschoben, aber etwas auf die Art, wie das bloß Werder Bremen-Fans können. Ein so ganz und gar nicht flüchtiges Bild der Schönheit. Als habe man sie verstanden.
Antwort: 17. September 2022, 18.48 Uhr. Die Schönheit als eine zweistellige Relation.
18. September 2022, 0.01 Uhr. Der uneigentliche Bruch, in dem der Nenner, gleich wie hoch der Zähler, immer eins ist.
Das Glück der Gegenwart liegt darin, wenn man von ihr rundum vereinnahmt wird, sich wie hypnotisiert in ihr verliert, auf sie nur noch reagiert, sich äußerstenfalls gegen sie behauptet, ohne irgendein Verlangen mehr über sie zu reden, sich leben lassend, ohne sein Ich artikulieren zu müssen.
Misonabin.
Es gibt ein Dorf auf einer Klippe, und dort hat es eine Terrasse der Verliebten. Auf ihren Bänken man Hand in Hand sitzt. Von da öffnet sich ein derart weiter Blick über Land und Meer, man möchte meinen, dass man sie besitzt, sieht man jedoch in die Tiefe, ist es alles, erfasse meinen, diese andere Anziehung in ihrer atemberaubenden. Denn wie das mit der Liebe ist, wenn sie uns in Zuversicht biegt. Man vergisst.
Trentinare, 17.06.22. Über das Anwesende, 5. Im Miserablen der Existenz, wenn da niemand mehr ist, bleibt doch nicht nichts. Da ist der Hochnebel in Licht aufgelöst. Über einem alles, selbst das Wintergrau der Kiefern, decken den frischen, kalten Fall, die ausflockenden, blaustichigen Flächen, die in den Schatten ein wenig tiefer geraten, und der Schnee, also auf den Bäumen und Drähten, der in fingerhohen Schichten noch daran haftet, obwohl er schon von den Nadelgeflechten geschmolzen ist. Dann sieht man mit eins eine Handvoll in der Sonne, unter der die Planken des Zauns und der Terrasse dampfen, ebenso unvorhersehbar wie unvermeidlich abbröckeln, vom Harsch eines Feldgrabens lautlos verschluckt werden und den Ast darauf leicht emporschwingen und silberleer in der Luft hängen. Eine Geste der Schönheit im Absurden. Und für die Dauer dieses Gedichts die Allegorie des Lebens. Eck, 2.12.21.
Inventur des Sommers von Raoul Schrott. Es sprachen Christian Baumbach, Thomas Douglas, Judith Hofmann sowie der Autor und die Regisseurin. Songs zu Gedichten von Raoul Schrott, Charlotte Brandy, Georges Cameron, Sophia Kennedy, Meckes, Mario Macchisella. Musik, Ton und Technik Mario Macchisella. Regieassistenz Felix Lehmann. Hörspielbearbeitung und Regie Katja Langenbach. Dramaturgie Christine Grimm. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.